Liebe Hörerinnen und Hörer, Thüringen steht vor der nächsten spannenden Entscheidung. Am 1. September sind Sie aufgerufen, einen neuen Landtag zu wählen. Aber wer steht zur Wahl? Und wie ist die politische Lage in Thüringen? Diesen und weiteren Fragen geht der politische Podcast Reden wir über Thüringen, der Thüringer Funke-Zeitung, TA, TLZ und OTZ auf den Grund. Wir sprechen mit den Spitzenkandidaten und Kandidatinnen der bereits im Landtag vertretenen Parteien sowie einer Partei, die nach den jüngsten Umfragen gute Chancen hat, mit einem zweistelligen Ergebnis in den Landtag einzuziehen. Wir, das sind heute Fabian Klaus und ich, Elmar Otto, landespolitische Reporter bei Funke in Thüringen.
Unser heutiger Gast ist AfD-Landes- und Landtagsfraktionschef Björn Höcke. 2019 ist seine Partei mit 23,4% ins Parlament eingezogen. Aktuell sehen Demoskopen die AfD, die vom Verfassungsschutz als erwiesen rechtsextrem eingestuft wird, ja, das musste jetzt sein, als stärkste Kraft, deutlich vor CDU und Bündnis Sarah Wagenknecht. Wir sagen herzlich willkommen, Björn Höcke.
Vielen Dank für die Einladung und ich bin froh, hier zu sein.
Herr Höcke, wir würden vielleicht am zweiten Tag, nachdem Bundesinnenministerin Nancy Faeser Kompakt verboten hat, mal mit diesem aktuellen Thema auch einsteigen. Die AfD hat ja, nachdem das bekannt wurde, relativ offen und auf verschiedenen Kanälen dargelegt, dass dadurch die Pressefreiheit in Deutschland in Gefahr gerät. Auch sie haben sich, glaube ich, ähnlich geäußert. Auf Demos, die die AfD veranstaltet, wird aber regelmäßig Lügenpresse skandiert. Haben Sie nicht auch selbst den Eindruck, dass Sie sich die Welt da so machen, wie sie Ihnen gefällt?
Das Verbot von Kompakt durch die Innenministerin Nancy Faeser ist tatsächlich ein schwerer Schlag gegen die Pressefreiheit. Und danach muss man sich die Frage stellen, wie viel Rechtsstaatlichkeit besitzt die Bundesrepublik Deutschland noch? Gerade eine Innenministerin ist ja nicht nur gut beraten, sondern in der Pflicht, eine neutrale Amtsführung hinzulegen. Und das Recht auf oppositionelle Meinung ist konstitutiv für den Rechtsstaat und für die Demokratie. Auch Meinungen, die nicht in die politische Gesinnung des Amtsinhabers, der Innenministerin passen, müssen toleriert werden. Da ist das Grundgesetz auch sehr deutlich, beziehungsweise die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichtes sehr, sehr deutlich. Und gerade der Bereich der Meinungsfreiheit wird vom Bundesverfassungsgericht sehr weit ausgelegt. Deswegen gehe ich auch davon aus, dass dieses Verbot keinen Bestand haben wird.
Das erklärt mir aber immer noch nicht, warum Sie das jetzt so darlegen und auf der anderen Seite gegenüber anderen Medien dann regelmäßig von der AfD, von AfD-Vertretern, Lügenpresse oder Sie selbst haben das, glaube ich, immer Lückenpresse genannt, um nicht Lügenpresse zu sagen, dann propagiert wird. Wie passt das zusammen? Mir passt das nicht zusammen.
Doch, als Oppositionspolitiker müssen Sie natürlich auch zuspitzen dürfen. Und mit Verlaub, wir von der AfD werden seit Jahren von den etablierten Medien nicht so behandelt wie die anderen Parteien. Wir haben nicht nur das Gefühl, sondern wir können das auch nachweisen mit Hilfe von Untersuchungen, die über die Berichterstattung der etablierten Medien erfolgt ist. Also beispielsweise die Hamburger Media School hat das untersucht, was den Bereich der Berichterstattung der etablierten Medien über die sogenannte Flüchtlingskrise angeht. Dort wurde mit übergroßer Mehrheit festgestellt, dass die etablierten Medien letztlich die Regierungspropaganda kolportiert haben und sich nicht kritisch gegen die Regierung und deren Maßnahmen im Rahmen der Grenzöffnung positioniert haben. Und das zieht sich durch über die Corona-Krise, wo die etablierten Medien auch das Lied der Regierung gesungen haben. Und jetzt haben wir als AfDler auch das Gefühl, dass im Bereich der Außenpolitik zu stark schwarz-weiß gezeichnet wird, zu wenig Grautöne dargestellt werden, was den Konflikt in der Ukraine angeht. Von daher haben wir das Gefühl, dass die Medienlandschaft in ein Ungleichgewicht geraten ist. Und gerade als Opposition muss man auch die Möglichkeit haben, dann kritisch mit den Medien, die das so darstellen, zu verfahren.
Aber nochmal, messen Sie da nicht mit zweierlei Maß? Also als es zum Beispiel um das Verbot der linken Plattform in die Media ging, da hat Ihre Bundestagsfraktion auch gesagt, das ist dringend erforderlich, eine längst überfällige Maßnahme. Da ging es nicht offensichtlich darum, dass da auch Pressefreiheit mit beeinträchtigt wird.
Also meines Wissens war es bei Indymedia so, dass über diese Plattform immer wieder auch zur Gewalt aufgerufen worden ist. Das ist eine ganz andere Qualität als das, was jetzt bei Kompakt publiziert worden ist in den letzten Jahren. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass das Magazin Kompakt oder der Chefredakteur Jürgen Elsässer jemals durch ein Gericht gezwungen worden ist, Medienberichterstattung zurückzunehmen oder sich zu korrigieren. Da gibt es bisher überhaupt gar keine strafrechtlichen Erkenntnisse. Und dann so ein Magazin zu verbieten, das natürlich auch populistisch unterwegs, ist das auch zuspitzen in seinen Botschaften. Da stellt auch gar keiner in Frage, wie das Postillen und Zeitungen, Zeitschriften auf der linken Seite auch tun. Das ist wie und bleibt ein Schlag gegen die Pressefreiheit. Nochmal, Opposition muss polarisieren dürfen, auch Zeitungen müssen polarisieren dürfen. Sie sind ja letztlich Gesinnungsunternehmungen und dürfen auch parteiisch berichten. Gar keine Frage, auch die Funke Mediengruppe darf parteiisch unterrichten und berichten.
Und wie gesagt, die Funke Mediengruppe und ihre Titel sind schon im Pressekodex unterworfen. Und wenn wir eine Meinung haben und die als Journalisten und Journalisten kundtun, dann machen wir das in Kommentaren und machen das deutlich. Also es hat ja nichts mit parteiisch berichten zu tun.
Also wir trennen schon zwischen Berichterstattung und Partei und wir laden Sie ja zum Beispiel ein. Und ich kann mich noch erinnern, vor 5 Jahren haben Sie die Einladung dann vergleichsweise kurzfristig ausgeschlagen, nachdem Sie erst zugesagt hatten. Also und da hat Ihnen die Berichterstattung zum Beispiel nicht gefallen.
Nochmal, ich bin ja froh, dass wir hier sind, dass wir miteinander reden. Das sollte eine Normalität sein in einer Demokratie, auch wenn man es vielleicht mit einem parteipolitischen Vertreter zu tun hat, den man persönlich nicht so gut findet. Aber was Ihre Einschätzung zur Trennung von Berichterstattung, also von Meinung, von Berichterstattung und Meinung, bin ich tatsächlich anderer Auffassung. Ich habe das Gefühl, dass immer wieder versucht wird, auch im Berichtsteil Meinung zu transportieren. Und da wünschte ich mir noch eine restriktivere Trennung zwischen beiden Teilen. Das würde den Medien in Deutschland gut tun.
Aber gerade Sie, sage ich mal, gehören, oder die AfD in Thüringen gehört ja auch zu denjenigen, die Journalisten nicht wirklich gleich behandeln. Also wenn ich an diesen Parteitag in Pfiffelbach denke, da waren viele Journalisten vergleichsweise auf einem engen Raum begrenzt. Ich will jetzt nicht gleich sagen, aber man könnte es fast eingefärbt nennen. Und der Kompakt-Chefredakteur, der konnte zunächst exklusiv mit Delegierten sprechen beispielsweise. Ich weiß noch, dann sind Sie auch zu den anderen Journalisten hingegangen, aber die Delegierten eher nicht. Also das gibt es bei anderen Parteitagen zum Beispiel nicht.
Also da gab es ja eine Vorgeschichte zu dieser Zone, die bei dem Parteitag in Pfiffelbach eingerichtet worden ist. Und die muss ich, glaube ich, jetzt gar nicht in Erinnerung rufen. Es ging mir aber dann doch darum, dass es eine Gleichbehandlung bei den Journalisten gibt. Und deswegen ist es dann auch so gewesen, dass ich mein Interview auch mit Kompakt, also auch mit den Medien, die wir als unser Milieu bezeichnen, und als Opposition muss man auch ein eigenes Medienmilieu haben, dass das dann genauso in diesem Carré erfolgte wie bei den anderen Journalisten auch. Daran können Sie sich sicherlich dann erinnern.
Ich kann mich sehr gut daran erinnern. Sie sind dann gekommen, ich habe ja das Gespräch quasi mit Ihnen geführt an der Stelle. Ich glaube, die Vorgeschichte müssen wir trotzdem noch mal den Hörern noch in Erinnerung rufen. Da gab es eine Akkreditierungsverweigerung für das Magazin Kontraste, was glaube ich, und gerichtliche Auseinandersetzung. Sie mussten die am Ende dann doch reinlassen. Gleichbehandlungsgrundsatz, nochmal, was der Kollege gerade sagt. Ja, Sie sind natürlich zu uns gekommen, aber das Gespräch mit den Delegierten, von dem so eine journalistische Berichterstattung natürlich auch lebt. Ich kann natürlich mich mit dem Landesvorsitzenden unterhalten und der erzählt mir dann, wie es ist. Das ist schön. Aber um richtig Temperatur zu fühlen, das werden Sie bestätigen können, muss man auch mit den Delegierten mal reden können. Und das konnten wir an dem Tag nicht, während Herr Elsässer das sehr exklusiv und konnte und auch es ausgekostet hat, sagen wir es mal so. Also da ja, war schon ein Unterschied.
Nochmal, aber Kontraste hat uns auch in einer Art und Weise durch den Kakao gezogen, wie das eigentlich für ein Format des öffentlich-rechtlichen Fernsehens nicht geht. Und da sind wir schon wieder bei der mangelnden Neutralität der Berichterstattung auch des öffentlich-rechtlichen Rundfunks gegenüber der AfD. Und dass man dann als so gescholtene Partei auch mal versucht, einen Gegenpunkt zu setzen und mal zu sagen, Leute, so geht's nicht. Wir sind bereit, mit jedem zu reden, aber so ein Mindestmaß an Objektivität, ein Mindestmaß auch an journalistischer Redlichkeit muss sein. Wie gesagt, das Gericht hat dann das Urteil gesprochen, beziehungsweise im Eilverfahren uns die Sache verhagelt.
Hat das ein bisschen anders das gesehen
haben, als Sie, haben, das haben wir dann auch so praktiziert und wir haben es dann in einer Form gemacht, wo das Gericht auch keine Beanstandung mehr getroffen hat.
Gut, Sie nennen es, sag ich mal, journalistisch unredlich. Wir nennen es kritische Berichterstattung, weil diese Formate, die berichten ja auch über Bundesregierung, Landesregierung, Minister, Staatssekretäre, was auch immer, die nicht ihrer Partei angehören, auch kritisch. Und da sagt auch keiner, es ist unredlich. Aber gut, kommen wir nochmal auf ein damit verbundenes Thema. Und zwar, Sie haben bereits mehrfach angekündigt, den Medienstaatsvertrag zu kündigen, wenn Sie Ministerpräsident sind. Warum?
Ich halte diese Kündigung für absolut notwendig, um endlich den Reformdruck so zu erhöhen, dass wir zu einer wirklichen Reform kommen. Ich war selber ja einige Jahre auch Mitglied im Medienausschuss des Thüringer Landtages, habe die Reformdiskussion verfolgt. Es gibt ja durchaus auch bei den Altparteien die Einsicht, dass Reformen dringend notwendig sind. Die Diskussion ist schon seit Jahren immer wieder im Schwange, aber am Ende passiert nichts. Im Gegenteil, Die Zwangsbeiträge werden kontinuierlich weiter erhöht und das Unverständnis in der Bevölkerung steigt nachweisbar immer weiter an. Es muss etwas passieren. Die Bundesrepublik Deutschland leistet sich den mit Abstand größten öffentlich-rechtlichen Rundfunk der Welt. Mittlerweile sind wir bei einem Finanzvolumen von 9 Milliarden Euro pro Jahr. Wir haben über 100 Radio- und Fernsehprogramme. Die Frage ist, muss das alles sein? Brauchen wir Intendantengehälter von 400.000 Euro aufwärts? Brauchen wir Pensionsverpflichtungen, die die der Beamten bei weitem übertrifft? Der AfD sagt, nein, das hat nichts mit einer demokratisch geboten, auch von der Verfassung vorgesehenen Grundversorgung zu tun. Das ist mittlerweile ein hypertrophes Gebilde, das zurückgestutzt werden muss. Und deswegen sind wir dafür, einen Grundfunk einzurichten, also eine Grundversorgung, der natürlich weltanschaulich neutral oder die weltanschaulich neutral sein muss und die sich vor allen Dingen im Bereich der Wissenschaft, der Kultur, der lokalen Nachrichten und der Nachrichtenvermittlung bewegen muss.
Das ist dann ein nächster Eingriff in die Pressefreiheit, wenn ich das richtig verstehe, weil wenn das, was Sie sagen, nicht stattfindet, dann greifen Sie, wenn Sie Ministerpräsident sind, als Staat dann in die freie Berichterstattung dieses von Ihnen benannten Grundfunks ein. Oder wie verstehe ich das jetzt?
Nochmal, es gibt ja eine Vorgabe, dass es einen öffentlich-rechtlichen Rundfunk geben muss. Und den werden wir auch nicht in Abrede stellen. Das wird genauso sein.
Aber den lenken Sie dann so, wie Sie sich den vorstellen?
Nein, es geht ja gar nicht darum zu bestimmen, was in diesen Sendungen oder was berichtet wird. Wir gehen davon aus, dass wir ein System finden, wo wir wirklich eine ausgewogene Berichterstattung dann haben werden. Was in Zukunft natürlich nicht mehr passieren wird, ist, dass sogenannte Verfassungsschutzchefs beispielsweise aus Thüringen oder Sachsen dann den MDR besuchen werden, um ihnen zu bedeuten und sie darauf hinzuweisen, wie man beispielsweise mit einer Oppositionspartei der AfD umgeht. Sowas darf es nicht geben. Das sind direkte Eingriffe der Exekutive, einer exekutiven Behörde in die öffentlich-rechtliche Berichterstattung. Und das ist ein Unding für eine Demokratie. Und Herr Klaus, noch was. Auch die privaten Medien müssen wieder unabhängiger werden. Wenn ich an die Millionenschenkungen, Millionenspenden eines Bill Gates an den Spiegel denke, wenn ich an die Zuwendungen durch den Steuerzahler oder die Bundesregierung an freie Unternehmen der Medien denke, in hundertfacher Millionenhöhe, die in der Corona-Zeit gezahlt worden sind, um notleidende Verlage zu stützen, ist das auch eine indirekte Einflussnahme der Exekutive auf die Medienberichterstattung. Da müssen wir ran. Nochmal, ich wünsche mir freie Medien. Und nochmal, um das auf das Kompakt-Thema zurückzukommen, ich bin ein Freund der Medienfreiheit und der Pressefreiheit und der Meinungsfreiheit. Und ich würde alles dafür tun, dass auch linke Zeitungen, dass linke Formate in Zukunft in Deutschland genauso frei berichten können, wie das vielleicht Formate aus unserem Milieu können müssen.
Das ist
für mich Gleichbehandlung und ich bin für maximale Freiheit.
Das klingt auf Ihren Kundgebungen aber oftmals anders. Auch Ihre Anhänger sehen das oftmals anders. Das klingt oftmals so, Pressefreiheit wird immer mehr eingeschränkt und vor allen Dingen der öffentlich-rechtliche Rundfunk soll abgeschafft werden. Sie haben jetzt ja gerade betont, das wollen wir auf keinen Fall. Sie wollen eine Reform, die ist ja schon im Gange. Und die Corona, sag ich mal, Hilfen jetzt zu kritisieren, glaube ich nicht, weil das ist ja gerade Sicherstellung von unabhängiger Berichterstattung in einer Krisenzeit.
Also, es gibt nochmal einen großen Verdruss in der Bevölkerung, was die Zwangsbeiträge angeht. Und da müssen wir ran. Die wollen wir abschaffen. Das ist auch die Programmatik der AfD Thüringen im Landtagswahlkampf.
Man kann sie ja vielleicht begrenzen, aber abschaffen, dann gibt es ja keinen, wie soll ein öffentlich-rechtlicher Rundfunk sich denn tragen?
Es gibt ja andere Modelle, die beispielsweise in Großbritannien praktiziert werden oder in den Niederlanden praktiziert werden, Steuertransfer oder auch die Abschöpfung von Gewinnen von sozialen Plattformen, die bisher nur marginal herangezogen werden. Aber das Unverständnis der Bevölkerung, gerade in der heutigen Zeit, für etwas bezahlen zu müssen, was man gar nicht nutzt, und viele Menschen gucken ja gar kein öffentlich-rechtliches Fernsehen mehr und hören gar keine öffentlich-rechtlichen Programme mehr, dieses Ungemach wird immer größer und das ist auch nachgewiesen. Also die aktuellen Zahlen habe ich nicht, aber ich glaube, in Thüringen sind wir mittlerweile bei 2/3 der Nutzer, die sagen, wir sind nicht mehr bereit, hier Beiträge zu bezahlen für etwas, was wir gar nicht nutzen wollen.
Machen wir mal weiter. In Anbetracht der fortgeschrittenen Zeit, wir haben jetzt lange über das Thema auch Medienstaatsvertrag und Thüringen schon gesprochen, reden wir doch mal über Thüringen und vor allen Dingen über die Thüringer AfD. Wir haben erlebt im Kommunalwahlkampf einen innerparteilichen Konflikt mit dem Landtagsabgeordneten Karl-Heinz Frosch. Da gab es dann bei der Kommunalwahl zwei verschiedene Listen, eine alternative Liste für Seifert-Rudolstadt und eine AfD-Liste. Jetzt hat der Bundestagsabgeordnete der AfD, Herr Stöber, Sie und Ihren Co-Sprecher Herrn Möller sehr scharf kritisiert für eine Art und Weise des Umgangs mit der Aufstellung von Direktkandidaten im Wartburgkreis zur Landtagswahl. Herr Höcke, ich frage Sie einfach mal ganz allgemein. Sie sind seit 2014 relativ unangefochtener Parteivorsitzender der Thüringer AfD, immer mit um die 90%, glaube ich, wiedergewählt worden. Also in Ihrem Sprech wäre das, glaube ich, wären das Altparteienergebnisse. Wann haben Sie denn die Kontrolle über die Thüringer AfD verloren?
Ich bin, glaube ich, seit 2013 schon
Landesvorsitzender.
Ja. Also von daher kann ich nicht alles falsch gemacht haben, wenn mir über die Jahre doch immer wieder dieses große Vertrauen zuteil wird bei den Parteitagen. Und das möchte ich an der Stelle auch betonen. Die AfD Thüringen hält immer noch Mitgliederparteitage ab. Wir sind eine wirklich basisdemokratisch fundierte Partei. Das machen andere Parteien schon lange nicht mehr. Und auch andere Landesverbände der AfD machen das nicht mehr. Und darauf sind wir auch stolz. Und das ist auch das Versprechen der Landesspitze an die Mitglieder. Wir werden das so lange wie möglich, solange das praktizierbar ist, organisierbar ist, wenn die Größe weiter zunimmt, werden wir das auch so handhaben, um immer den direkten Kontakt zur Basis zu haben. Und jedes Mitglied der AfD Thüringen kriegt bei mir in kürzester Zeit einen Gesprächstermin. Ich bin offen für die Sorgen und Nöte meiner Mitglieder und deswegen habe ich auch das Vertrauen in der Mitgliedschaft. Und wir haben im Landesvorstand eine Geschäftsverteilung, das muss auch mal deutlich gemacht werden. Also ich kümmere mich ja immer um alles, oder das wird ja so suggeriert. Ja, ich bin der große Übervater, der nicht nur überall seine Hände im Spiel hat, sondern der letztlich auch alles bestimmt. Nein, das ist tatsächlich nicht so. Ich habe mit Stefan Möller seit 10 Jahren einen wunderbaren Co-Landessprecher an meiner Seite. Der Stefan Möller macht eher die Innenarbeit, ich mache eher die Außenarbeit. Das hat sich über die Jahre so eingespielt. Und nicht alles, was im Thüringer Landesverband passiert, ist auf meinem Mist gewachsen oder ich bin dafür verantwortlich.
Okay, ich wiederhole die Frage. Wann hat Stefan Möller die Kontrolle über das Innenleben der AfD verloren?
Oder das Spitzenduo?
Wir haben die Kontrolle ja nicht verloren. Nochmal, wo Menschen sind, da menschelt es. Und auch in den anderen Parteien haben sie immer wieder Konflikte, gerade im Kontext von Listenparteitagen, gerade im Kontext von Aufstellung von Direktkandidaten. Natürlich, das ist der Modus von Partei, machen wir uns nichts vor. Das ist leider die negative Seite des Parteienstaates, dass es da auch um Mandate geht, es geht auch um Freunde, da ist die AfD auch Teil des Parteiensystems. Wir versuchen natürlich mit unseren Konzepten dafür zu sorgen, wenn wir in Regierungsverantwortung kommen, den Parteienstaat zurückzudrängen und das mehr oder weniger unmöglich zu machen. Aber wir haben natürlich dann auch Begehrlichkeiten und damit müssen wir umgehen. Aber als Landesspitze sind wir dafür verantwortlich, dass es so etwas wie eine Bestenauslese gibt, weil wir auch in Zukunft eine Fraktion im Thüringer Landtag haben wollen, die zu den Hochleistern
gehört. Aber gerade, weil Sie sagen, es geht um Freunde, die Kritik, die jetzt aus dem Wartburgkreis kam, die kam ja vom Bundestagsabgeordneten Stöber, der noch bis ins nächste Jahr ein AfD-Bundestagsmandat hat, der sich für andere Parteifreunde dort in die Bresche geworfen hat. Also dem jetzt zu unterstellen, es geht um Freundesicherung, das trägt doch nicht.
Also der Konflikt in Westthüringen resultiert daraus, dass der Landesvorstand und auch der Kreisvorstand Westthüringen mehrheitlich die Auffassung vertreten haben, dass bei einer Aufstellungsversammlung in Westthüringen in 2 Fällen Fehler gemacht worden sind, die bei uns die Sorge erzeugten, dass der Landeswahlleiter oder der Kreiswahlleiter eventuell diese Kandidaten nicht zulassen könnte oder im schlimmsten Fall sogar eine Gesamtanfechtung unserer Liste
praktizieren könnte. Woher rührte diese Sorge?
Unter anderem war die Vorstellungszeit zu gering bemessen. Okay. Wir haben Vorgaben vom Parteiengesetz, mindestens 5 Minuten Vorstellungszeit, das ist auch ausgeurteilt durch die Gerichte, diese Vorstellungszeit wurde unterschritten. Und weil man bei der AfD leider immer ganz genau hinguckt, so unser Gefühl, rein subjektiv, wollten wir auf Nummer sicher gehen. Es gab dann einen Antrag an das Landesschiedsgericht und das Landesschiedsgericht hat einen Kompromissvorschlag, einen Vorschlag unterbreitet, mit dem beide Seiten hätten leben können. Leider haben die Kandidaten dann den regulären Rechtsweg beschritten und durch dieses Beschreiten des regulären Rechtsweges ist die Zeit verflogen und wir konnten dann am Ende, nachdem das Gericht uns letztendlich Recht gegeben hat, leider keine neuen Kandidaten aufstellen. Das ist bedauerlich und ich bedauere das wirklich, aber das ist jetzt mal so im Telegramm steht die Genese dieses Konfliktes.
Wenn es in der Vergangenheit vielleicht eher Einzelmeinungen waren, werden Sie jetzt von maßgeblichen Vertretern Ihrer Partei auch kritisiert. Können Sie den Vorwurf entkräften, einen Kandidatentourismus organisiert zu haben?
Nein, also ich wüsste auch nicht, wer mich maßgeblich kritisiert im Thüringer Landesverband. Nochmal, meine Wahlergebnisse sind intern exzellent. Ich bin gerade bei dem Mai-Parteitag in Pfiffelbach mit wenigen Gegenstimmen, mit über 220 Pro-Stimmen, zum Delegierten für den Bundesparteitag gewählt worden. Das ist auch mal so ein Lackmustest, wie die Stimmung im Landesverband ist. Das ist jetzt gerade mal 2 Monate her. Also man kann überhaupt gar nicht davon reden, dass hier eine massive Kritik an mir oder der Führung der AfD Thüringen erfolgt. Das sind Einzelmeinungen. Wie gesagt, die gibt es immer wieder und das ist in keiner Weise irgendwie für uns beängstigend.
Aber 2009 zum Beispiel, also Sie persönlich, da wollten Sie das Eisfeld noch sturmreif schießen, waren Ihre Worte. Und jetzt trauen Sie sich nicht einmal mehr zu, in Ihrer Wahlheimat direkt zu kandidieren. Ist Ihnen da der Mut abhanden gekommen?
Nein, also nochmal, also das ist ja was völlig Normales, dass Kandidaten ihren Wahlkreis wechseln. Also ich habe jetzt leider, hätte ich tun können, vielleicht vor unserem Gespräch nochmal gucken können, wie das die anderen Parteien machen. Aber der Tourismus, in Anführungszeichen, nur so wie Sie gerade bezeichnet haben, der ist ja völlig normal, dass man den Wahlkreis wechselt, dass man mal woanders hingeht. Und
der Ministerpräsident tritt in seinem Heimatwahlkreis an, der CDU-Spitzenkandidat auch. Ja. Und Sie sind doch verwurzelter, also so stellen Sie es zumindest immer da, Eichsfelder, da könnte man auch sagen, dann mache ich es auch da. Aber Sie wissen doch auch, dass das Eichsfeld natürlich eine CDU-Hochburg wäre. Und es wäre vielleicht ja peinlich, dort jetzt als Spitzenkandidat kein Direktmandat zu gewinnen. Ist das nicht eine, also gehört das nicht zur Ehrlichkeit dazu, das einfach mal zu sagen?
Also nochmal, ich bin in den letzten Jahren in ganz Thüringen in einer Art und Weise rumgekommen, wie vielleicht kein anderer Landespolitiker, durch meine Bürgerdialoge, die ich überall absolviert habe. Und Sie wissen selbst, die Resonanz bei diesen Bürgerdialogen ist überwältigend. Wir haben oft mehrere hundert Zuhörer. Viele stehen immer noch draußen, weil sie nicht reinkommen, weil die Plätze überbelegt sind. Ja? Das heißt, ich kenne ganz Thüringen aus dem FF und wir haben uns ganz bewusst für Greiz entschieden. Das hat auch innerparteiliche Gründe. Natürlich ist das Eichsfeld eine der letzten Hochburgen der CDU. Das muss man anerkennen. Da geht die Bewegung Richtung AfD ein bisschen langsamer vonstatten. Das ist zu akzeptieren. Trotzdem haben wir da ein super Kommunalwahlergebnis hingelegt und ich bin dort Stimmenkönig geworden für die Kreistagswahlen. Also von daher kann man auch nicht davon sprechen, dass ich dort irgendwie unter die Räder kommen würde. Wie gesagt, es gab auch noch andere Gründe, in Greiz zu kandidieren. Ostthüringen im Ganzen ist für uns eine unheimliche Potenzialregion. Wir hatten in den letzten Jahren in Ostthüringen in Kreisverbänden auch Organisationsdefizite, die jetzt behoben werden sollen, auch durch meine persönliche Präsenz in Ostthüringen. Wir schlagen also jetzt da mehrere Fliegen mit einer Klappe.
Anderes Thema. Die AfD will eine Abschiebeinitiative starten und die Akzeptanz- und Kirchenasyl beenden. Die Härtefallkommission will die Partei abschaffen. Asylbewerber sollen keine Gesundheitskarte haben und nur noch nach akuten Erkrankungen oder Schmerzzuständen behandelt werden. Ist das nicht menschenverachtend?
Nein, das ist die Durchsetzung von Recht und Gesetz und zeigt deutlich unsere Zielsetzung. Wir müssen als Thüringen so unattraktiv wie möglich für Sozialmigration werden. Thüringen kann nicht mehr, Deutschland kann nicht mehr. Die Art und Weise, wie bei uns Einwanderungspolitik betrieben wird oder nicht Politik oder nicht betrieben wird, führt zu katastrophalen Zuständen im Bereich der inneren Sicherheit. Ich muss nicht die ganzen Messermorde, die in den letzten Tagen in Deutschland stattgefunden haben und die nicht stattgefunden wären, wenn wir diese Massenzuwanderung nicht gehabt hätten.
Das erreichen Sie doch nicht dadurch, dass Sie jetzt Hilfsbedürftigen Hilfe absprechen.
Nein, es geht darum, dass wir die Grundversorgung selbstverständlich, die menschenwürdige Unterbringung und die menschenwürdige medizinische Grundversorgung selbstverständlich aufrechterhalten. Das ist Teil unseres Menschenbildes, aber wir müssen uns schützen vor illegaler Migration. Und in der Politik ist vieles auch Psychologie. Das heißt, wir werden direkt zu Beginn unserer Regierungsgeschäfte deutlich machen, dass die Willkommenskultur für illegale Einwanderer beendet wird und wir alles dran setzen, den Zustrom nach Thüringen zu beenden. Und das wird dann auch mit unpopulären Maßnahmen passieren müssen, die aber auf dem Boden von Recht und Gesetz stehen. Ja, also die Umstellung von Sach auf Geld, von Geld auf Sachleistung ist eine Forderung, die wir als AfD seit Beginn unserer Partei erheben. Jetzt ist die mittlerweile auch schon im Establishment angekommen und zeigt Wirkung. Warum hat man es nicht schon 10 Jahre früher gemacht? Warum jetzt erst, nachdem das Kind schon weitestgehend in den Brunnen gefallen ist? Die medizinische Versorgung von Asylbewerbern ist ein großes Problem. Wir haben Wartezeiten in den Facharztpraxen auch, weil die Menschen, die über das Asylticket in Deutschland und in Thüringen weilen, dort behandelt werden in Größenordnungen, die den Betrieb mancher Praxis schwer verzögert. Das Thema hat ja sogar mal der Herr Merz aufgegriffen, auch wenn er dann zurückgerudert ist. Wir werden nicht zurückrudern.
Ja, was er aufgegriffen hat, stimmte vor allen Dingen auch nicht.
Naja, also dann müssen Sie mal mit den Facharztpraxen reden. Also ich bin auch öfter mal beim Zahnarzt oder beim Allgemeinmediziner und die Kollegen berichten mir tatsächlich Ähnliches, dass die Kapazitäten einfach
aus. Darf ich es mal sortieren, Herr Höcke? Weil wir sind gekommen vom Thema illegale Migration. Jetzt haben Sie gesagt, Menschen, die auf Asylticket in Deutschland waren. Also was denn jetzt? Illegale Migration oder Asyl? Stellen Sie jetzt das Recht auf Asyl in Frage?
Das Ticket ist das Asylticket. Die Frage ist, wie viele Menschen dann wirklich legal nach Deutschland einreisen. Und es gibt immer noch die Regelung von Dublin III beispielsweise. Es gibt immer noch die Regelung des Grundgesetzes, das Artikel 16a. Und diese Regelungen sind eigentlich ganz deutlich, dass Menschen, die aus einem sicheren Drittstaat nach Thüringen oder nach Deutschland einreisen, kein Recht auf Asyl haben. Sie werden aber trotzdem reingelassen. Das ist ein Gesetzesvollzugsdefizit, das wir haben, und wir wollen nichts anderes, als dass Recht und Gesetz vollzogen werden. Und das werden wir in Thüringen angehen.
Ich gehe da mal einen Schritt weiter. Wenn wir uns Thüringen angucken, Sie kennen das auch, Sie sind viel im Land unterwegs, haben Sie selbst schon gesagt, Fachkräftemangel ist ein Riesenthema. Von den Wirtschaftsverbänden wird gefordert, das auch durch Fachkräfte, durch Zuzug aus dem Ausland zu bekämpfen. Die AfD, ich habe das im Ohr von mehreren Veranstaltungen, die ich besucht habe, will zuerst inländische Personalressourcen mobilisieren. Die Zahl der einheimischen Fachkräfte reicht aber nicht aus, um das in Zukunft auch nur im Ansatz zu kompensieren, was uns hier bei dieser Alterspyramide droht. Leugnen Sie denn da nicht die Realität, wenn Sie sagen, wir schaffen es mit inländischen Personalressourcen? Vor allen Dingen, was ist damit gemeint? Wo wollen Sie die hernehmen?
Also das Fachkräftedefizit, das es vielleicht in einigen Branchen gibt, ist ein hausgemachtes Problem. Und man kann es nicht mit unkontrollierter Einwanderung lösen. Das wurde uns von den etablierten Parteien aber so suggeriert. Ich kann mich noch an das Jahr 2015 erinnern, als die Grenzen nicht geschlossen wurden. Und infolge sind ja Millionen Menschen angebliche Fachkräfte nach Deutschland gelassen. Und ich kann mich an die Stellungnahmen der großen Industriekapitäne deutscher Firmen erinnern, die sagen, das sind die benötigten Fachkräfte, die wir so lange gebraucht haben oder die wir schon brauchen und die jetzt endlich gekommen sind. Am Ende war das Resultat desaströs. Die meisten der Menschen, die gekommen sind, sind leider in den Sozialsystemen verschwunden. Das heißt, wir brauchen erstmal das Heben des eigenen Potenzials. Das heißt, wir müssen ein klares Ja zur Berufsausbildung formulieren. Wir brauchen eine Rückbesinnung auf die klassischen Handwerksberufe, gerade in Thüringen, um den Fachkräftemangel im Handwerk zu beheben. Das heißt, eine Stärkung der Regelschule, eine Attraktivierung der Meisterabschlüsse. Da kann man von staatlicher Seite einiges
aber
machen.
Also durch eine
kostenfreie Meisterausbildung beispielsweise oder auch durch mehr Praxis. Unterricht in den Regelschulen.
Und vor allen Dingen durch das Heben des eigenen Personals, also es ist ja überhaupt keine Frage, dass das eigene Potenzial gehoben werden muss und auch soll. Und das steht auch in allen statistischen Erhebungen. Aber selbst wenn man sich jetzt Hochrechnungen anschaut für die kommenden Jahre oder Jahrzehnte, wird das nicht ausreichen. Das eigene Potenzial wird nicht ausreichen. Wir brauchen also Zuwanderung.
Nochmal, unserer Auffassung nach ist die Evaluation nicht so abgelaufen, wie sie ablaufen muss. Das Potenzial ist größer als das, was uns suggeriert wird. Wir haben die Möglichkeit, über Entbürokratisierung gerade den Mittelstand maßgeblich zu entlasten. Reden Sie mal mit den Handwerksbetrieben, die vielleicht 4 oder 5 Mitarbeiter haben. Wie viel Personalressourcen, wie viel Arbeitskraft in die Absolvierung von bürokratischen Auflagen hineingegeben werden muss. Wenn wir entbürokratisieren, haben wir mehr Personal, das dann für die eigentliche Fachtätigkeit bei Handwerksbetrieben zur Verfügung steht.
Die Antwort ist 30% der Wochenarbeitszeit.
Es ist gigantisch, was da aufgelaufen ist, und da müssen wir ran. Da müssen wir ran. Ansonsten haben wir viel Potenzial im Bereich der Digitalisierung, auch der KI. Der KI stehen wir aufgeschlossen gegenüber. Dafür positionieren wir uns auch sehr deutlich im Landtagswahlprogramm. Da gibt es Möglichkeiten der Rationalisierung, des Einsatzes von Robotik und so weiter und so weiter. Unsere große Sorge ist, dass das passiert, was in den letzten Jahrzehnten in Deutschland passiert ist, dass man mit dem trojanischen Pferd des Fachkräftemangels letztlich Migranten ins Land gezogen hat, gelockt hat, die im Niedriglohnsektor angekommen sind im besten Fall, aber nicht wirklich unser Fachkräfteproblem gelöst haben.
Aber selbst bei Medizinern und Pflegekräften, die aus dem Nicht-EU-Ausland zu uns kommen, die aber Abschlüsse haben und eigentlich anfangen könnten zu arbeiten, sofort. Da sagen Sie, nein, wir wollen das vorher prüfen. Und jetzt gerade kamen Sie mit, wir haben so viel Bürokratisierung hier im Land. Also das ist doch auch schon wieder, Sie selber stellen irgendwelche bürokratischen Hürden auf für Menschen, die dringend gebraucht werden, weil das sind ja Mangelberufe. Und wir reden jetzt nicht von Leuten, die wir am offenen Herzen operieren lassen und die können das eigentlich nicht, sondern wir reden ja von ausgebildeten Experten.
Und da müssen wir auch wieder zu den Ursachen kommen. Mein Wissen ist, dass wir eigentlich ausreichend Mediziner an deutschen Universitäten ausbilden. Ein Medizinstudienplatz kostet den deutschen Steuerzahler zwischen 150.000 und 200.000 Euro bis zur Absolvierung des Medizinstudiengangs. Und dann verschwinden unsere gut ausgebildeten, fließend deutsch sprechenden Mediziner nach Norwegen, nach Großbritannien, in die Schweiz. Das ist doch das Kernproblem. Wir bilden genug Mediziner aus, aber sie kommen nicht in unseren Kliniken an. Und wenn wir uns mal mit Ärzten oder mit Patienten unterhalten, in den deutschen Kliniken, in den thüringischen Kliniken, dann hören sie ganz oft die Klage, der Arzt, der mich behandelt, der spricht nicht mehr so Deutsch, dass ich ihn verstehe. Gerade wenn wir in Thüringen noch einen Dialekt haben, eine sprachliche Einfärbung, dann funktioniert oft die Anamnese nicht. Und da sagen wir auch, hier geht es um Leben und Tod, hier geht es um eine Fehldiagnose, die eventuell dazu führt, dass ein Patient abgewiesen wird, dass er nicht die Behandlung bekommt, die er zeitnah bekommen muss. Und am Ende kann das sogar, wie gesagt, das Ableben des Patienten bedeuten. Da müssen wir natürlich aufpassen und da muss ganz klar sein, dass das Niveau, auch das Sprachniveau so ist, dass der Arzt seine ärztliche Aufgabe auch erledigen kann.
Herr Höcke, Thema Bildung. Die AfD plädiert für Vorschaltklassen für Schüler mit unzureichenden sprachlichen Fähigkeiten und einer Sprachprüfung und in ihrem Programm steht, ich zitiere mal, nur wer über die sprachliche Befähigung verfügt, soll in einer regulären Schulklasse oder in einer Berufsschule beschult werden. Wir fragen uns jetzt, für wen soll das gelten? Gilt das auch für Menschen mit Behinderungen? Stellen Sie erneut die Inklusion in Frage?
Also sind wir jetzt beim Problem der Multikulturalisierung unserer Schule oder beim Problem der Inklusion? Das sind zwei unterschiedliche Dinge. Also beim Problem der Multikulturalisierung ist es so, dass es mittlerweile ja auch ein offenes Geheimnis oder wird sogar auch mittlerweile in den etablierten Medien offen diskutiert, dass die desaströsen Ergebnisse in den Schulleistungstests der letzten Jahre maßgeblich durch eine verfehlte Einwanderungspolitik zu erklären sind. War Horst Seehofer, auch wenn er seinen Worten niemals Taten hat folgen lassen, der mal gesagt hat, die Migration ist die Mutter aller Krisen. Und das gilt auch für das Bildungssystem und für den Bildungsbereich. Wenn Sie in einer Klasse, und ich war selbst 15 Jahre Lehrer, wenn Sie in einer Klasse keine gemeinsame Unterrichtssprache mehr haben, dann fehlt die Grundbedingung für die Vermittlung von Fertigkeiten, Fähigkeiten und übertragenen Einsichten, sprich Bildung. Und deswegen muss diese Grundlage hergestellt werden. Und wir können dann erst Kinder regelbeschulen, die ein Standarddeutsch sprechen, die zumindest in der Lage sind, im Unterrichtsgeschehen
auch zu sprechen. Und deswegen sind wir ja bei dem Thema unzureichende sprachliche Fähigkeiten gewesen, Deutsch oder nicht genügend Deutsch, um beschult werden zu können, können Menschen sprechen, die hier zugewandert sind. Das können aber auch Menschen sein, die eine Behinderung haben und vielleicht eben anders sprechen. Ja? Deswegen war die Frage, für wen gilt dieses unzureichende sprachliche Fähigkeit? Es werden in inklusiven Klassen Schülerinnen und Schüler unterrichtet, die perfektes Deutsch sprechen oder perfekt sprechen und dann Menschen, die eine Behinderung haben, sei es wahrscheinlich meistens eine geistige Behinderung, die eben nicht das perfekte Deutsch sprechen, die werden zusammen unterrichtet. Das nennt man Inklusion. Stellen Sie das auch in Frage?
Jetzt verstehe ich Ihre Frage.
Das war mir nicht
ganz klar. Gut. Also die Inklusionsproblematik oder die Inklusion ist für uns etwas, das in wenigen sehr gut ausgestatteten Schulen gelingen kann. Also da muss aber die sachliche und die räumliche und die personelle Ausstattung optimal sein. Grundsätzlich sind wir der Meinung, dass Inklusion flächendeckend nicht gelingen kann, weil allein die personellen Ressourcen fehlen. Fragen Sie mal Lehrer, die in der Unterrichtspraxis sind, die als Regelschullehrer eingesetzt sind, die als Gymnasiallehrer eingesetzt sind, die keine sonderpädagogische Ausbildung haben und die ohne Lernbegleiter mit inklusiv unterrichteten Kindern zu tun haben. Die sagen uns, die sagen mir, wir schaffen das nicht. Wir schaffen das nicht, gleichzeitig eine Klasse auf das Lernniveau zu heben, was gefordert ist, und gleichzeitig den Inklusionskindern die Zuwendung, die besondere Aufmerksamkeit zu geben, die erwartet wird. Wir können das nicht leisten. Und unserer Auffassung nach sind die Förderschulen exzellent in Kleingruppen organisiert. Sie fördern Kinder mit Behinderung in einer Art und Weise, wie das normalerweise in den Regelschulen nicht möglich ist. Und wir werden mit dem Klammersack gepudert. Wenn wir dieses hoch ausdifferenzierte Schulsystem, und Ausdifferenzierung ist immer ein Zeichen von Entwicklung, zerschlagen würden und es in Anführungszeichen gleichschalten würden und zu einer Einheitsschule entwickeln würden, wo alle miteinander zusammengewürfelt werden und diese Differenzierung nicht erfolgen kann. Deswegen ja zum Förderschulsystem und nein zu einer flächendeckenden Inklusion.
Nein zu flächendeckender Inklusion, ja. Heißt also, Sie stellen das System eigentlich nicht in Frage, wenn man es personell besser ausstatten könnte, weil darum geht es doch. Also man könnte doch, weil das gemeinsame Lernen auch von Kindern mit oder Jugendlichen mit Handicap und ohne Handicap ist natürlich eine Bereicherung, es sei denn, es gibt mit Sicherheit auch Grenzbereiche.
Genau, diese Grenzbereiche, Herr Otto, sind aber ganz wichtig. Ich habe ja selbst 15 Jahre als Lehrer auch Inklusionserfahrung sammeln dürfen. Es geht doch nicht um den Rollifahrer. Ich meine, wir sind auch zur Schule gegangen, der Rollifahrer war auch bei uns schon gang und gäbe. Ja? Es geht um Kinder, um Autisten beispielsweise, von denen wir wissen, dass gerade Autisten ausgeprägte Rückzugsmöglichkeiten brauchen, Ruheräume brauchen. Die sind in sozialen Situationen und ein Schulalltag ist extrem turbulent, immer der Gefahr unterworfen, dass sie unter die Räder geraten. Und es gibt einschlägige Untersuchungen, die belegen, dass gerade autistische Kinder...
Also pauschal können wir das natürlich auch nicht sagen.
Niemals pauschal. Es muss immer differenziert betrachtet werden. Aber gerade für solche Kinder ist die inklusive Beschulung mit großen Gefahren verbunden und in solchen Fällen kann Inklusion eben auch zur Exklusion führen. Und nochmal, ich habe selbst, das möchte ich an der Stelle betonen, ich habe selbst einen Vater gehabt, der leider zu früh gestorben ist, der war Sonderschullehrer, schwer sehbehindert, der ist in einer Regelschule beschult worden, ohne Inklusion, mit schlimmen Folgen letztlich, die er zwar gemeistert hat durch seine Intelligenz, er hat sich dann selbst weiterentwickelt und so weiter, aber das, was er mir erzählt hat, was das bedeutet, wenn Inklusion nicht optimal vorbereitet ist und durchgeführt wird, das möchte ich keinem behinderten Kind zumuten. Also dort, wo Inklusion möglich ist, in Schwerpunktschulen, ja, wenn die tatsächlichen Ausstattung und die personellen Ausstattung da sind. Ansonsten bleiben wir beim bewährten Förderschulsystem. Fahren wir besser mit.
Das war der Ritt so ein bisschen durchs AfD-Wahlprogramm. Hölke, Sie müssen jetzt ganz stark sein.
Es kommen nochmal fünf
Jetzt kommt noch eine Frage. Ja. Aber wir müssen doch nochmal über Halle reden und wir müssen nochmal über die Gerichtsverhandlung sprechen.
Ja, sehr gerne.
Sie sind ja jetzt inzwischen zweimal wegen des Verwendens der verbotenen SA-Parole Alles für Deutschland verurteilt worden. Die Urteile sind noch nicht rechtskräftig und Sie gehen auch dagegen vor, das gleich vorab gesagt. Und Sie haben vor allen Dingen auch im zweiten Prozess das Gericht mit scharfen Worten und die Staatsanwaltschaft mit scharfen Worten kritisiert. Das hat selbst in Ihrer eigenen Partei ein bisschen für Verwunderung gesorgt, weil ja auch die AfD immer für unabhängige Justiz wirbt und steht und dafür kämpfen will. Aber sagen Sie, ist Ihnen die Unabhängigkeit der Justiz eigentlich nur etwas wert, wenn es andere betrifft?
Ich habe leider auch aufgrund der persönlichen Erfahrung das Gefühl, dass wir es mit einer politisierten Justiz zu tun haben. Meine Immunität als Landtagsabgeordneter ist mittlerweile 9-mal aufgehoben worden. Und nicht, weil ich Diebstahl begangen habe, nicht, weil ich Steuern hinterzogen habe oder in Betrügereien verwickelt war, sondern 9-mal wegen angeblicher Meinungsdelikte. Wegen Meinungsdelikte, die es in einem anderen demokratischen Rechtsstaat überhaupt gar nicht gibt. Und dass das eventuell etwas mit der Weisungsgebundenheit der deutschen Staatsanwaltschaft zu tun haben könnte, ja, diese Mutmaßung sei mir gestattet, gerade von dem Hintergrund der Entscheidung des EuGH aus dem Jahre 2019, der ja auch festgestellt hat, dass die deutsche Staatsanwaltschaft keinen europäischen Haftbefehl mehr ausstellen kann. Augenblick, lassen Sie mich das noch gerade ausführen, ausstellen darf, weil die Weisungsgebundenheit der Staatsanwaltschaft mit dem Rechtsstaatsprinzip nicht in Einklang zu bringen ist. Und wenn ich sehe, wie ich gerade in Wahlkampfzeiten attackiert werde von der Justiz, und machen wir uns nichts vor, wenn ich nicht der Oppositionspolitiker wäre, der ich wäre, dann hätte ich nicht 9-mal meine Immunität verloren. Ja, hier stinkt etwas ganz gewaltig zum Himmel und das muss aufgearbeitet werden.
Aber Sie tun jetzt immer so, als dürfte man hier seine Meinung nicht sagen. Sie haben ja gerade selber damit bewiesen, also Sie können nach dem Urteil ganz normal und streng das Urteil kritisieren, die Staatsanwaltschaft kritisieren, was wie gesagt bei anderen, selbst in Ihrer Partei, für Kopfschütteln sorgt. Aber es passiert ja nichts, weil es gibt eben diese Meinungsfreiheit. Sie dürfen nur bestimmte Sachen nicht sagen.
Also ein Allerweltsatz, wie alles für unsere Heimat, alles für Sachsen-Anhalt, alles für Punkt. Ja. Nochmal, ich wusste es wirklich nicht und ich bin auch weiterhin der Meinung, dass die SA kein exklusives Privileg hat, diesen Satz zu verwenden und dieser Satz nicht strafwürdig ist. Ja. Den nicht aussprechen zu dürfen, macht ja psychologisch etwas mit einem. Jetzt glauben Sie mir mal, dass ich das nicht wusste, dass dieses Alles für Dürr auch von der SA verwendet worden ist. Es war nicht das zentrale Motto der SA, es ist ja schon vorher verwendet worden, auch von kirchlichen Organisationen, die im Widerstand gegen Hitler waren und danach vielfach. Bis in die jüngste Zeit. Glauben Sie mir dran, glauben Sie mir, ich wusste es nicht, wie viele kluge Leute es auch nicht wussten, die wahrscheinlich gebildeter sind als ich. So. Wenn man jetzt so einen Allerweltspruch nicht mehr sagen kann als Oppositionspolitiker und wenn man weiß, dass jede seiner Reden von Hunderten von, na sagen wir mal, Wadenbeißern, die aus einem anderen politischen Milieu kommen, analysiert werden, mit den Mitteln der digitalen Technik abgeglichen werden, mit irgendwas, was schon mal in irgendwelchen Zeiten mal ausgesprochen worden ist und man dann sofort wieder eine Strafanzeige wegen Volksverhetzung hat oder wegen Verwendung verfassungsfeindlicher Symbole, das macht mit einem etwas. Das ist für mich nichts anderes als der Versuch, meine Eloquenz und auch meine empathische Art zu reden zu unterminieren, weil ich immer die Schere im Kopf habe und immer Sorge haben muss, ist das, was du jetzt sagst, ist das schon wieder irgendwas, was auch mal gesagt worden ist, was ich aber nicht wissen kann.
Aber nochmal, Sie haben das in Merseburg gesagt, 2021, jetzt unterstelle ich Ihnen zum Positiven, dass Sie das nicht wussten.
Ja.
So. Und dann machen Sie es in Gera im Dezember 23 nochmal.
Da habe ich es doch bewusst abgebrochen. Ich habe doch den Dreiklang ganz... Herr Klaus, ich bitte Sie, in keinem anderen Land der Welt würde so ein Gedöns um so ein Pillepalle gemacht. Sie können in Deutschland sagen, Deutschland verrecke, Sie können sagen, Bomber Harris, do it again. Sie können sagen, I love Volkstod, Sie können die Deutschen als Köterrasse bezeichnen. Sie dürfen aber nicht alles für dieses Land fordern. Das ist mit Verlaub völlig absurd und dieser Zustand muss beendet werden.
Wir merken schon, wir kommen da auf keinen gemeinsamen Nenner zurecht.
Ich komme auch jetzt auf eine gemeinsame Nenner bei der letzten Frage.
Genau, das kann gut sein. Was machen Sie denn, wenn es Ihnen erneut nicht gelingt, die AfD in Ihre Regierung zu führen? Ist Ihre politische Karriere dann vorbei? Sie haben ja gesagt, Sie waren 15 Jahre Lehrer. Wäre vielleicht eine Alternative?
Ich habe meinen Beruf sehr gerne ausgeübt. Und glauben Sie mir, das ist mir nicht leicht gefallen, nach 15 Jahren den Lehrerberuf für die Politik an den Nagel zu hängen.
Glauben Sie, Sie könnten überhaupt noch zurückkehren als Lehrer jetzt?
Die Frage ist, ob das in dieser gesellschaftlichen Atmosphäre möglich ist. Die Frage ist deswegen berechtigt, die Sie stellen, Herr Otto. Eigentlich müsste es möglich sein, dass, wenn ich den Wunsch verspüre, wieder in meinen Dienst zurückzukehren, dass ich das tun dürfte und tun könnte. Aber die Frage ist wirklich, ob es mir erlaubt wird. Ja. Ansonsten ist das, was ich in den letzten 11 Jahren in der Politik gemacht habe, für mich etwas, das mich weiter nach vorne gebracht hat, auch von meiner Selbstentwicklung, für meine Selbstentwicklung. Ich bin stolz auf das, was ich mit meinen Freunden erreicht habe im Landesverband Thüringen. Und ich denke, wir haben mittlerweile eine sehr gute Fraktion aufgebaut. Die nächste wird noch besser werden. Und wie es weitergeht, das klären wir dann nach dem 1. September. Wollen wir jetzt erstmal abwarten, wie der Thüringer Souverän entscheidet. Jetzt freue ich mich erstmal auf einen heißen Wahlkampf. Also auch wettermäßig soll es ein Sommerwahlkampf werden. Und dann werden wir alles Weitere entscheiden.
Herr Höcke, wir danken Ihnen ganz herzlich für das offene Gespräch. Wir haben uns auch ein bisschen gestritten hier am Tisch, das gehört dazu. Liebe Hörerinnen und Hörer, das war Sie die nächste Folge des politischen Podcasts Reden wir über Thüringen im Sommer 2024. Am 1. September sind Landtagswahlen und wir sprechen mit den Spitzenkandidatinnen und Spitzenkandidaten der Parteien. Am kommenden Donnerstag werden wir Sie an der Stelle mit einer weiteren Folge begrüßen. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Schalten Sie wieder ein.